Früher war es so, ich habe eine neue CD veröffentlicht und meine Fans rannten alle sofort in den Laden. Und es gab einen sehr hohen Umsatz. Ne? Heute sind die Umsätze klein, aber viel, viel konstanter. Wenn man Branchenberichte liest, dann steht da auch, dass zum Beispiel das letzte Jahr ein extrem gutes Jahr für die Musikindustrie war. Für die Künstler waren die letzten 2 Jahre die schlimmsten Jahre, die sie je erlebt haben. So, und die Industrie muss sich, glaube ich, mal ein bisschen neu definieren. Ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt durch das jetzt immer schon großartig angekündigte Metaverse für Musik viel ändern wird. Ob wir dann alle unsere Konzerthallen im Metaverse haben und die Leute dann nur noch mit Brille zum Konzert kommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast heute. Heute geht es um Stars unter anderem und ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich eigentlich die Frau vorstellen, die da heute mir quasi gegenüber sitzt, in dem Fall digital, so dass eure Aufmerksamkeit am allergrößten ist, aber muss ich eigentlich nicht, weil es irgendwie eine mega Karriere, die sie hingelegt hat und sie lässt uns heute mal reinschauen in die Musikindustrie, wie macht man Stars und wenn ihr wahrscheinlich, ja, wollt ihr unbedingt wissen, welche Stars, ich sag mal so, ein Stichwort ist Rammstein, ein anderes Stichwort ist Selig, da hat sie mit, wie ich flapsig sagen würde, dran gebastelt an den Karrieren. Heute zu Gast Petra Husemann. Petra, schön, dass du da bist und schön, dass du dich meinen Fragen stellst. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und direkt mal so zum Einstieg, wenn du vorgestellt wirst, Leute, die jetzt nicht direkt aus der Branche kommen und dich ja eh kennen, ist es tatsächlich so, dass man dann immer vorgestellt wird mit in Verbindung mit bestimmten Künstlernamen oder weil die Künstler kennt irgendwie jeder und dann heißt das so auf einer Party, ach ja, das ist die Rammstein gemacht hat oder kommt das eher nicht so vor?
Nee, das kommt gar nicht so vor, weil das steht ja in Deutschland auch nicht so in der Öffentlichkeit. Bei mir kommt sehr oft vor die Frau von.
Ah, okay, da habe ich gehört, dass das irgendwie bei Frauen auch nicht positiv ankommt. Das habe ich ganz bewusst weggelassen. Deinen Mann lassen wir heute hier mal raus. Ja?
Genau, und, also ich habe es dann ab und an auch geschafft, dass er die Plus 1 war. Ne?
So, und wen es interessiert, der kann ja einfach mal googeln. Ja, Petra, schön, dass du da bist. Du bist die Chefin von Motor Music, das auch schon ganz, ganz lange, als Motor Music noch eine Universal Music Tochter war, warst du da schon die Chefin. Du bist heute noch die Chefin. Ihr seid heute aber selbstständig, independent, wie man so schön sagt. Gib doch mal unseren Hörern in 2, 3 Sätzen eine Vorstellung davon, was du bist und was du machst und warum du das machst, was du machst.
Ja, also ich liebe Musik und habe sehr früh angefangen, weil ich habe erst bei der Telek gearbeitet, dann bei der Polygram. Die Polygram wurde aufgekauft von der Universal. Ich habe dort angefangen in dieser Branche als PR-Managerin, weil ursprünglich wollte ich mal Journalistin werden. Ne? Und dann hat sich das eigentlich so per Zufall auch so ein bisschen ergeben, dass ich dann als PR-Manager bei einer Plattenfirma landete und dann anfing mit Künstlern zu arbeiten, festzustellen, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich da auch ein gutes Talent habe, wie man Künstler motivieren kann und wie man sie verkaufen kann an die Presse. Verkaufen jetzt nicht im Negativen, sondern wie man ihnen sozusagen Aufmerksamkeit verschaffen kann. Und danach war ich dann Produktmanager, dann war ich Abteilungsleiter und dann war ich halt weltweit sogar die einzige weibliche Geschäftsführerin in dieser gesamten Branche und von einer gar nicht so kleinen Firma. Motor hatte zu dem Zeitpunkt als Partnerlabel Interscope und wir hatten auch sehr viel Erfolg. Wir hatten ganz stark an dem Techno-Boom partizipiert, aber parallel auch immer wieder Independent Rockbands gemacht, wie Element of Crime, wie Philipp Bohr, vielleicht erinnert sich noch jemand an den Jeremy Days. Also wir waren auf wirklich tatsächlich in der elektronischen und in der Alternative Musik unterwegs und unser Credo war halt immer, es gibt ein Leben neben dem Mainstream. Denn als wir angefangen haben, wurde das natürlich nicht im Radio gespielt. Da musste man sich immer andere Kommunikationswege wählen. Das haben wir gemacht. Und zu Zeiten von Universal war es eine sehr große Firma. Da waren da, glaube ich, 58 Angestellte. Und Es ist so gewesen, dass das schon in die ersten Krisenjahre fiel. Da gab es zwar noch kein Streaming, aber es gab digitale Downloads, was diese ganze Branche total durchgerüttelt hat. Was dazu führte, dass es sehr viel Umstrukturierung gab, die Geschäftsführer natürlich begleiten mussten. Ne? Da wurden Firmen aufgelöst, dann musste man viele Leute entlassen, dann musste man Künstler, mit denen man sehr eng befreundet war, auch tatsächlich denen sagen, wir können den Vertrag nicht weiter fortführen. Und das führte am Ende dann auch dazu, dass man der Industrie so ein bisschen den Rücken zugewendet hat, weil man den Eindruck hatte, das geht jetzt so weiter, so negativ eigentlich. Und das wollte man nicht so recht, außerdem hatten wir eine andere Idee. Also die Motor, die wir mit rausgenommen haben, das war einfach nur die Hülle. Das war der Name, der gehörte uns auch. Den hatten wir damals erfunden, als uns gesagt wurde, ja, ihr dürft jetzt eine eigene, ihr dürft eure eigene, euer eigenes Label, eure eigene Plattenfirma gründen. Und das war schon alles. Also der ganze Künstlerstamm und dergleichen, das musste neu aufgebaut werden. Und wir haben es halt anders gemacht. Also wir haben mehrere Dienstleistungen den Künstlern angeboten, Verlag, Management, Labelveröffentlichungen. Wir haben versucht, eine eigene Radiostation zu gründen. Das gab es auch mal, Motor FM in Berlin. Das hat am Ende des Tages nicht so geklappt. Also wir haben uns mit unserem Partner nicht so gut verstanden, muss man einfach so sagen. Und haben damals auch die Website, da hatten Webseiten tatsächlich noch einen Einfluss, Motor.de mit rausgenommen, weil wir sehr früh auch, weil wir eben diese Kommunikationsschwierigkeit mit unseren Künstlern hatten, sehr früh ins Netz gegangen sind und immer sehr viel Wert auf DIY gelegt haben, also nicht DIY, Direct Marketing, also direkten Kontakt zu den echten Fans aufzubauen.
Ja, das heißt, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen ja nur noch Spotify, Deezer und Apple Music im Zweifel. Wir beide haben noch erlebt, eine Zeit, als ein Künstler eine Album-CD herausgebracht hat und davon 1 Million Stück in einem Jahr
verkauft. Mein Künstler Max Rabe macht das auch heute noch. Es kommt immer auf die Zielgruppe an.
Die meisten sind ja schon tatsächlich dahin gewandert, dass sie ihre Musik digital verkaufen, in Anführungsstrichen müssen, weil tatsächlich hauptsächlich über Spotify und Co. die Musik konsumiert wird. Es gab noch einen Zwischenschritt, das war so, dass man für einzelne Downloads quasi, also man konnte einen Song digital kaufen, der kostete dann 1 Euro oder so. Sowas gab es auch mal, auch mal zwischendurch. Und es gab auch Napster, das sagt wahrscheinlich vielen Hörern was, wo Musik quasi auch kostenlos verschenkt und getauscht wurde. Das sind halt Themen gewesen, die gesamte Industrie so ein bisschen durcheinander gebracht haben. Ich kann mich erinnern, als ich so ein bisschen, habe ich da auch mal den Fuß ins Wasser gehalten sozusagen in der Industrie. Ende der 90er Jahre war so ein bisschen, fühlte sich das an auch wie Goldrausch. Also es wurden viele CDs verkauft. Die Leute haben ihre, vielleicht kennen die Hörerinnen und Hörer das auch, so schwarze LPs, also die Langspielplatten, getauscht gegen CDs. Das heißt, auch alte oder ältere Aufnahmen wurden auf CD noch massiv verkauft. Und dann ging es mit dem neuen Jahrtausend und dem Aufkommen des Internets ist die gesamte Industrie so ein bisschen in so einen Wirbelsturm gekommen. Ja, das kann man.
Ah, es war noch viel, viel besser, ne? Also es gab dann ja noch die Wiedervereinigung.
Ja.
Da haben wir doch einen Markt geschenkt bekommen, ne? Das kriegte man einfach dazu. Und diese knapp, das waren 20 Millionen circa, ne, Leute, die haben sich natürlich auch erstmal ausgestattet mit der ganzen Westmusik, ne? Ja. Und der Industrie ging es damals richtig gut. Außerdem gab es auch tatsächlich eine Jugendbewegung, die da hieß Techno, ne?
Ja, das heißt, es gab ich sag mal, in den 90ern sozusagen diverse Katalysator, die das Geschäft vorangetrieben haben, und dann gab es einen relativ harten Knall dann auch Anfang der 2000er mit dem Internet und seinen unterschiedlichen, ich sag mal, Herausforderungen. Ja.
In der Tat war das auch ein bisschen schwierige Situation, weil Deutschland ist wirklich ein Techie-Land, ne?
Ja.
Also wir waren der Vorreiter der Krise.
Das heißt, in Deutschland gab es Downloads ohne Ende und alles kostenlos.
Außerdem kam es ja auch aus Deutschland, ne? Hat ja Herr Brandenburger erfunden. In MP3-File.
Das Schöne ist ja, die also Musik gibt es immer noch, Musik wird es weiterhin geben und Leute wie du zeigen ja auch, dass man damit auch ein substanzielles Business weiterhin machen kann und damit sowohl Kunst im engeren und auch im weiteren Sinne finanziert und natürlich auch ja, einfach Spaß und Freude für die Konsumenten mitbringt. Jetzt frage ich mich, als ich damals in der Industrie so ein bisschen unterwegs war und mich umgeschaut habe, hatte ich manchmal so das Gefühl, du hast da so einen Record-Label-Chef oder Chefin oder irgendwie jemanden, der PR oder Vertrieb oder was auch immer gemacht hat, selbst die Assistentin manchmal hatte ich so den Eindruck, eigentlich wären die alle lieber selber Künstler oder Künstlerin gewesen, hätten lieber eine Gitarre in die Hand genommen oder lieber gesungen, das funktioniert ja aus unterschiedlichsten Gründen manchmal nicht. Und dann war so der zweite Schritt war, na gut, dann arbeite ich halt in der Musikindustrie. Wie viel Musiker oder Musikerin steckt in so einem Musikmanager? Was glaubst du?
Also heutzutage, glaube ich, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Bei mir war das auch nicht so. Bei mir war es halt, ich kam ja vom Schreiben, ne? Also Dinge gut formulieren, was das bedeutet, also was das für eine Bedeutung haben könnte. Also in mir steckt überhaupt gar kein Künstler, das war ja eine Frage auch von dir. Ne? Ich habe als Kind Akkordeon gespielt, ich wollte Klavier lernen, aber meine Eltern hatten nicht genug Geld. Also bekam ich ein Akkordeon.
Ist ja so ähnlich. Ich auch
Akkordeonunterricht. Ja, sehr, mein Vater meinte auch, okay, das hat ja auch Spaß gemacht. Ich hatte immer Spaß an Musik, ich habe zu Hause immer Musik aufgelegt für meine Freunde. Also eher die DJ-Geschichte. Und ich habe eine Freundin, die spielte gut Gitarre und wir haben sehr viel gesungen. Also Musik war mir immer nah. Ne? Aber ich wollte niemals Künstlerin werden.
Das heißt, du hattest nie so das Gefühl, du müsstest auf die Bühne und deine Botschaft.
Nein. Auch heutzutage ist es noch so bei einer Goldverleihung, ich habe ja jetzt nicht mehr so viele Goldverleihungen, aber früher, da musste ich ja immer auf die Bühne oder bei Vertriebstagungen und dergleichen. Ich mag das nicht so sehr, muss ich sagen.
Ja, okay. Das doch.
Ich bin eher Innenminister, nicht Außenminister.
So ein bisschen im Hintergrund sozusagen. Mhm. Wenn wir mal drauf gucken, vielleicht können wir ganz kurz auch nur mal die unterschiedlichen Industriebereiche so ein bisschen einordnen, nur damit die Hörerinnen das, was wir, wenn wir gleich über das Business reden, ganz gut einordnen können. Was man immer hört, ist ja so das, was wir jetzt auch so gesagt haben, es gibt so ein Plattenlabel oder eine Record Company. So,
das ist ja das Gleiche. Das sind die Menschen, die sich eigentlich um das sogenannte Leistungsschutzrecht kümmert. Ne? Also die nehmen, ein Künstler komponiert etwas, das gehört ihm, die Komposition. Ne? Die lässt er in Deutschland von der GEMA verwalten. Man kriegt für jede Aufführung Geld. Das hat aber mit dem Label nichts zu tun. Das ist der Verlag. Aber der Verlag ist eigentlich immer das Erste. Man hat eine Komposition, da sind von mir aus drei Autoren beteiligt. Aber eine Komposition ist ja im Zweifelsfalle, wenn es ganz altmodisch ist, ein Notenblatt. Ne? Und das Label sorgt dann dafür, dass dieses Notenblatt zu Gehör gebracht wird. Also ist verantwortlich für die Aufnahme.
Das ist im Studio passiert, richtig? Also
das ist im Studio passiert.
Die sind alle im Studio zusammengekommen. Ich sag mal plump, die Plattenfirma hat das Studio organisiert und bezahlt. Und die Künstler mit einem Produzenten, der wiederum dann dafür gesorgt hat, dass das auch alles zusammenpasst, was die da bauen, haben sich dann vor die Mikros gestellt und Musik gemacht und die dann auf den Rekordknopf gedrückt.
Genau, und heraus kamen damals noch Spuren, ne? Ja. Die dann sozusagen abgenommen wurden und in eine Mutter die Rillen reingepresst wurden. Und bei einer CD geht es etwas anders, ne? Aber es ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Ne? Diese Information wurde dann halt tatsächlich so aufbereitet, dass man sie vervielfältigen konnte. Und das Label ist zuständig genau dafür, die Produktion zu organisieren, und dann Vervielfältigungen zu machen und die dann zu verkaufen. Also wie ein Drucker, der ein Buch druckt, ne, druckt in Anführungsstrichen, ne, presst heißt das, ein Label eben die Platten früher, heutzutage, wenn es noch gemacht wird. Es gibt immerhin noch 28,5% physisches Produkt. Ne?
CDs.
Das teilt sich dann Nicht nur CDs, also Vinyl auch. Vinyl hat ist ja mittlerweile wieder so ein Sammler-Item in bestimmten Szenen. Also Vinyl wird heutzutage auch noch gemacht. Ne?
Okay.
Früher gab es auch noch Kassetten und sonst was. Das haben wir alles vergessen. Das ist nicht mehr der Fall. So, und das Label ist auch dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es dann auch Konsumenten gibt, die das kaufen wollen. Also das Label vermarktet das Produkt. Gibt es unterschiedliche, kommt immer auf den Künstler an, ne? Ob man nun ins TV geht oder ins Radio oder über den Club kommt, ob man viel live spielen muss. Das hängt tatsächlich immer damit zusammen, was habe ich denn da für ein Produkt, ne? Weil Musik ist ja durchaus sehr unterschiedlich und hat sehr, sehr viele Facetten.
Ja, das heißt, die Plattenfirma macht im Prinzip Werbung und PR für meinetwegen die neue CD, die es dann als physischen Tonträger geben kann, aber der auch irgendwie digital bei Spotify dann zu hören ist. Das ist der Job des Labels. Einmal die Aufnahme zu organisieren und möglichst auch zu finanzieren gegebenenfalls und dann dafür zu sorgen, dass es in den Handel kommt, egal ob digital oder physisch. Und du hattest gerade den Verlag schon angesprochen. Das sind die Leute, die quasi die Rechte für den Künstler verwalten. Das heißt, wenn im Radio mal Musik gespielt wird.
Die eigentlich für die Komposition.
Für die Komposition.
Ja, doch, für den Künstler. Ne? Egal. Ja. Wenn der Künstler auch nur 10% geschrieben hat von einem Song, sein Verlag verwaltet den.
Ja.
Das ist richtig.
Kann man sagen, was ein Künstler, wenn jetzt Radio Hamburg irgendwie Du hast von Rammstein spielt, was kriegt Till Lindemann dann irgendwie aufs Konto überwiesen? Kann man das sagen?
Na, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil es kommt auf die Werbeeinnahmen an, aber ich glaube, im Moment sind es 3 € pro Sendeminute. Ist nicht schlecht.
Wow, das ist ja schon, da kann man, wenn man das mal hochrechnet, so ein Song wie Last Christmas oder so, der dann wahrscheinlich tausende Male in Deutschland jedes Jahr, wahrscheinlich weltweit, gespielt wird und pro Sendeminute gibt es 3 €. Da sind die
in
Deutschland. Aber selbst aus Deutschland könnten die Wham, ich glaube, Wham hieß die Band damals, die das aufgenommen hat mit George Michael, da können die Erben immer noch ganz gut von leben dann.
Ja, ich glaube, ja, ich wäre auch gerne Wham-Erbe.
Okay, verstanden. Und dann gibt es ja noch so oft das Künstlermanagement drumherum. Ich vermute jetzt mal, das ist die Person, die im Prinzip einem Künstler alles abnimmt, was so geschäftlich um die Musik herum passiert. Könnte man so sagen?
Ja, in der Tat ist der geschäftliche Vertreter und strategische Berater.
Ja. Gut, haben wir jemanden vergessen? Vielleicht haben wir die Booking-Agentur noch vergessen, die häufig
ja,
auch.
Ja, das ist das Nächste. Die Booking-Agentur sorgt dafür, dass der Künstler spielen kann. Der bucht in Absprache natürlich mit Management und Künstler eine Tour. Und da kommt es auch drauf an, was habe ich denn für ein Act? Also Max Rabe spielt in anderen Hallen als sie.
Ja.
Das ist ganz klar. Ne? Aber der Booker ist derjenige, der dann vorschlägt, die Route. Also das Management und der Künstler sagt meistens den Zeitpunkt, wann man gerne auf Tour gehen möchte, weil das hängt natürlich immer damit zusammen, hat man ein neues Produkt. Ne? Am besten laufen natürlich Touren, wenn ein neues Album draußen ist, weil die Fans das gerne eben auch live hören und feiern wollen.
Ne? Ja, ja. Vielleicht ist das auch fürs Hintergrundwissen so ganz gut, wenn man hört, wie viele Menschen hängen in Anführungsstrichen eigentlich an dieser Musikindustrie, welchen Impact auch Corona hat, dadurch, dass nicht live gespielt werden kann, gibt es dort keine Umsätze, aber wenn man nicht live spielen kann, kann man auch kein neues, ich sag mal, neues Album nicht mehr promoten.
Doch, kann man. Muss man ja. Also was sollen die Künstler machen? Die können doch jetzt nicht alle 3 Jahre Pause machen.
Ja. Wie machen die das aktuell? Geht das dann, also es gibt ja so bestimmte Live-Künstler, also so, weiß ich nicht, Rockmusiker ordne ich immer ein, so unter die müssen live spielen und ein Popsong irgendwie funktioniert im Zweifel halt auch allein übers Radio. Kann man das sagen?
Kann man so sagen. Also es ist tatsächlich so. Also bei Rockmusik ist es unweigerlich, dass man auf Tour gehen muss, ne? Weil so viele Rocksender gibt es in Deutschland nicht. Es gibt halt tatsächlich, findet manchmal Rock auch im Club statt, in ganz bestimmten Clubs, ne? Aber den wirklichen Impact hat da tatsächlich das Live-Spielen. Ne? Und für die ist es natürlich ganz besonders schlimm, ne? Dass sie im Moment nicht touren können. Ne?
Ja.
Aber es ist auch für große Acts schlimm, weil es ist natürlich so, dass der Umsatz sich gar nicht so stark verändert hat. Also der Umsatz ist sehr runtergegangen, aber der ist mittlerweile durch Streaming tatsächlich auch wieder auf dem Weg nach vorne. Aber Streaming ist natürlich ein ganz anderes Prinzip. Also ich werde immer bezahlt, wenn mein Song gehört wird. Ja?
Ja.
Es ist Longtail einfach. Ne? Früher war es so, ich habe eine neue CD veröffentlicht und meine Fans rannten alle sofort in den Laden. Und es gab einen sehr hohen Umsatz. Ne? Heute sind die Umsätze klein, aber viel, viel konstanter. Ne? Und Dinge werden länger gehört. Also es gibt im Moment eine sehr, sehr starke Verschiebung hin zu Katalog.
Ja, das heißt, so ein bisschen vereinfacht gesagt, ein Nirvana-Album von 1994, das war im Zweifel halt, wenn ich da in den Mediamarkt dann gestolpert bin, dann war das Album vielleicht gar nicht da und ich konnte es nicht kaufen. Jetzt über Streaming ist es endlos verfügbar. Aber es gibt,
alles ist endlos verfügbar, ja.
Aber es gibt nicht mehr diese Spitzen sozusagen, jetzt ist ein neues Album raus und jetzt stürmen alle Toten Hosen-Fans los und kaufen sich das neue Album am Montag, den, weiß ich nicht.
Wenn die Toten Hosen heutzutage ein Fan-Item rausbringen, dann wird das wahrscheinlich immer noch der Fall sein. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, der Gesamtmarkt ist halt in Bewegung, der retrospektiv zu werden im Grunde genommen. Ne? Das kommt durch Streaming.
Ja.
Und ältere Bands, die eine starke Fanbindung haben und ältere Fans bedienen, die haben immer noch physische Umsätze, die gut sind. Ne? Aber es ist nicht mehr das, was heutzutage der Mainstream ist. Mainstream streamt.
Ja, kann man sagen, wenn man jetzt mal, live, lassen wir mal außen vor, also so Ticketverkäufe, aber kann man sagen, was man ansonsten so in Deutschland an Umsatz, was da generiert wird mit Musik, also GEMA, Streaming, all diese Themen, gibt es da Zahlen?
Ich kann
dir
das sagen, das ist der 1,8 Milliarden 2020, habe ich mir nämlich vorher rausgesucht.
Ja.
War der Musikmarkt und das war ein Plus zu 19 von 9%.
Okay, das heißt, es ging jahrelang zurück, wie besprochen, irgendwie wegen der Digitalisierung.
Aber Musikindustrie, ist eine Live-Branche, ist da glaube ich nicht drin. Ne? Ja, aber es ging jahrelang zurück. Ne? Und für die klassische Industrie ist das jetzt sehr, sehr gut, weil sie viel, viel weniger Kosten haben. Ne?
Ja. Okay, das heißt, das ist ein signifikant großer Markt wieder in Deutschland. Und ich meine, das Wachstum ist ja auch ganz gut. Das heißt, in die Richtung geht's gut. Künstler können wieder gut Geld verdienen. Und wenn dann Corona vorbei ist und man auch wieder live spielen kann.
Ich würde nicht sagen, dass Künstler ganz gut Geld verdienen können. Das kommt immer darauf an, in welcher Konstellation sie sich befinden. Ne? Die Musikindustrie verdient gerade wieder gut Geld. Wenn man Branchenberichte liest, dann steht da auch, dass zum Beispiel das letzte Jahr ein extrem gutes Jahr für die Musikindustrie war. Für die Künstler waren die letzten 2 Jahre die schlimmsten Jahre, die sie je erlebt haben.
Ja, okay. Woher kommt die Diskrepanz?
Naja, also die Verträge, die alten, die haben natürlich berücksichtigt, dass die Industrie pressen muss, sie muss die GEMA bezahlen. Die haben einfach Kosten gehabt,
ja,
die durch Streaming alle weggefallen sind.
Ah, okay.
Das sind Grenzkosten, die sind ungefähr 35%. Aber die Industrie ist nicht auf die Idee gekommen, ihre Verträge zu ändern, sondern sie behält das einfach.
Okay, ich habe mal, weil du gerade sagst, die Industrie hat Kosten, also pressen, ja, CDs pressen, also man muss ein ganzes Werk betreiben, um CDs pressen zu können. Das muss man heute nicht mehr in der Form. Ich habe mal irgendwann vor langer Zeit gelernt, dass wenn so ein Album-CD verkauft wird, der Künstler über den Daumen 10% vom Händlerabgabepreis bekommen hat, also von dem, was der Händler gezahlt hat. Ist das...
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das hat sich sehr stark geändert in den 90er Jahren.
Ja.
Weil davor war es tatsächlich so, dass so ein Indie-Deal, Rammstein zum Beispiel, hatten so einen. Es war ein Künstlervertrag, also ich habe die Produktion organisiert und so weiter und so fort. Der war wirklich in diesem Bereich. Ne? Und das kam ein bisschen durch die elektronische Musik und dadurch, dass man eigentlich gar nicht mehr diese großen Studios brauchte.
Ja.
Man konnte viel, viel günstiger produzieren. Und gerade die elektronischen Künstler, die DJs, die haben gesagt, so, hier ist die fertige Produktion, das ist ein Hit. So, wenn ihr das vermarktet, wie viel gebt ihr mir dafür? Ihr habt keine Produktionskosten.
Ja.
Und dadurch ist der Anteil gestiegen dann eher so auf zwischen 20% und 30%, wobei 30% sehr viel war. Und da wurde natürlich auch immer gecheatet, weil da, was die Industrie dann eingeführt hat mit der CD, war der technische Abzug.
Okay.
So, als die Philips hat die CD erfunden und dann sofort die Polygramm verkauft, weil die wussten, was passierte. Ne? Also eben nicht nur die CD erfunden, sondern dann nachher auch noch die bespielbare CD. Und als die auf den Markt kam, davor, vor dem Launch, haben sie tatsächlich Polygramm, was eine der größten europäischen Firmen war, an die Universal verkauft. Weil sie genau wussten, was passiert.
Und ich denke, du spielst darauf an, dass man dann, einer hat sich eine CD gekauft und hat dann gebrannt für alle seine Freunde.
Das war einige Zeit lang auch akzeptiert und ganz normal. Also meine kleine Tochter war da, oder war das meine Große, ist ja auch wurscht, also eine meiner Kinder, wurde in der Schule sogar aufgefordert, ein schulisches Programm, was verbal war, sich auf CD zu brennen.
Okay.
Hat der Lehrer gekauft und allen Kindern gegen, brennt euch das. Habe ich auch gesagt, ey, sorry, das geht ja gar nicht.
Da wurden dann offensichtlich so ein paar Urheberrechte auch in der Schule schon verletzt.
Der Leistungsschutz und Urheberrecht, beides. Es wurde ja einfach nicht bezahlt. Es gab dann irgendwie wie bei der Kassette eine sogenannte Leerabgabe, ne? Dass man, wenn man eine bespielbare CD verkaufte, dass man irgendwie so einen kleinen Anteil zahlen musste, ne? Für die Inhalte, die dann da aufgespielt werden. Ne? Aber es ist natürlich lächerlich, hat die Industrie ganz schön gebeutelt, kann ich nur sagen.
Ja, und wenn man sich so die Themen anguckt, ich sag mal so, das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, also was dann vielleicht irgendwie in den 80er, Anfang 90er galt, irgendwie, ich habe 1 Million Alben verkauft, dann habe ich pro Album irgendwie 10 Cent bekommen. Ja, mal so über oder eine Mark, nee, wie rechne ich gerade?
Eine Mark, ne? Ja.
Habe ich eine Mark bekommen, dann bekam der Künstler so 1 Million Mark für einen, müssen 2 Mark gewesen sein, weil so ein Album kostete ja 20 Mark damals. Ja,
stimmt, du hast recht.
Aber gut, wir kommen gerade mit Euro und Mark durcheinander, aber sagen wir einfach mal, 1 Million Alben, 20 Mark sind 2 Mark pro für den Künstler, 2 Millionen Mark verdient. Musste natürlich dann schon mal ein großer Künstler sein. Das ist so das eine Ende der Spanne. Kann man sagen, wie es heute ist, wenn wir sagen, man hat irgendwie einen durchaus erfolgreichen Künstler, so ein, weiß ich nicht, Top 30 Charts in Deutschland für ein paar Wochen. Kann man da ganz grob herleiten, was so jemand verdient? Oder ist das total unterschiedlich noch in Bezug auf die, welche Musik ist das und wo wird das gespielt?
Das ist relativ unterschiedlich, ja. Aber letztendlich geht es nur um den Turnover. Ne? Also der kriegt immer einen Prozentsatz von dem Turnover, ne? Also vom Umsatz, ne? Der gemacht wird. Ne? Und der Umsatz, der gemacht wird, also bei, ich kann immer nur Spotify sagen, ich glaube, die sind aber alle ähnlich, ne? die Streaming-Dienste. Also wenn du 1 Million Streams hast, dann sind das 4.000 Euro.
Okay,
gut. So, und wenn du jetzt gehen wir mal vom Album aus, was 12 Songs hatte damals, ne? Dann musst du das mal 12 rechnen. Ne? Also 12 mal 4.000 sind auch, das ist 500.000 ungefähr. Also es ist durchaus weniger. Ne?
Ja.
Und das kriegt natürlich nicht der Künstler, sondern das kriegt dann die Industrie. Und dann hängt es damit zusammen, mit wie viel Prozent ist er beteiligt. Und da gibt es ja diese ganzen Label-Services. Also wir haben irgendwann mal angefangen mit Motor, weil wir uns das einfach gar nicht mehr leisten konnten. Da haben wir gesagt, wir müssen uns ein anderes Konzept ausdenken. Wir wollen tatsächlich Musik mit den Künstlern entwickeln und wir möchten, dass die auch tatsächlich ein Risiko mittragen. Und wir machen das als Dienstleistung. Wir bieten das als Dienstleistung an. Das haben wir sehr früh gemacht. Wir haben Westernhagen gemacht. Wir haben da auch goldene Platten. Wir haben Emigrate gemacht. Wir haben einen Polarkreis am Anfang gemacht. Also wir haben das erste Giesinger-Album gemacht. Ne? Also wir wussten schon, was wir taten. Ja.
Heute ist die Musikindustrie entwickelt sich halt dahin, dass ein Künstler sagt, ich brauche im Zweifel nicht das komplette Paket. Vielleicht brauche ich auch nicht einen ganz großen Vorschuss, damit mir jemand ein halbes Jahr Studioaufenthalt für die Aufnahme finanziert, sondern der Künstler sucht sich sozusagen aus, was er braucht. Irgendwie braucht er Promotion, braucht er die Anmeldung seiner Songs auf Spotify und das Einstellen dort.
Naja, er braucht einen Vertrieb, ne?
Will er im Mediamarkt stehen?
Ja, und im Zweifelsfalle Beratung. Im Mediamarkt wollen ja dann doch nur die großen Künstler durch.
Ja, okay. Und das Modell wandelt sich quasi vom Paket zum eher so fragmentierten Dienstleistungskatalog im Zweifel. Worauf wir hinaus wollten, ist, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was verdient ein erfolgreicher Künstler eigentlich? Ich hab jetzt gelernt, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil es natürlich auch von den Künstlern abhängt, aber wie würdest du sagen, definiert man erfolgreiche Künstler? Also gibt es da sowas, so eine Art Common Sense in der Branche, dass man sagt, XY ist wirklich erfolgreich, jenseits von einfach nur, wie viel Umsatz habe ich mit dem gemacht, weil dann ist wahrscheinlich Helene Fischer die erfolgreichste Künstlerin der Welt, zumindest im deutschen Markt.
Im deutschen Markt gehört sie wahrscheinlich auch zu den erfolgreichsten. Ich weiß nicht, ob die Rammsteiner nicht vielleicht noch mehr Umsatz machen als Helene Fischer, ne, oder ja, die Hosen, ne, oder auch die Ärzte sind erfolgreiche Künstler. Also für mich sind erfolgreiche Künstler eigentlich immer, das fängt schon viel, viel früher an. Also an Mai Kantreit sind erfolgreiche Künstler.
Ja.
Ne, weil die es geschafft haben, in ganz, ganz kurzer Zeit sich eine Fanbase aufzubauen, zu machen, was sie wollen, ohne sich dabei zu verraten. Also die Musik hat sich ja nicht geändert. Die sind ja auch erst getourt und haben tatsächlich eine CD als Merch immer verkauft. Ne? Die gab es dann auch nur ganz begrenzt. Und das war eigentlich ein ganz, ganz traditioneller Weg, weil die live halt so überzeugend sind und der Henning Mai halt auch so eine unglaubliche Stimme hat, die man bei seiner Person nicht erwartet. Der ist ja ganz so ein Schlacks. Und dann kommt da so eine tiefe, sonore Stimme raus. Das ist unglaublich. Ne? Also erfolgreiche Künstler sind für mich eigentlich diejenigen, die es tatsächlich schaffen, das zu tun, was sie vorhatten und wollten und sich nicht verbiegen zu lassen und dabei so weit zu kommen, dass sie in irgendeiner Form davon leben können.
Ja.
Dieses Live-Spielen, das ist natürlich so der ganz simple Weg. Ne? Ich würde sagen, also durch Spotify ist es natürlich so, dass die ganze Welt deine Musik hören kann. Ne? Und es gibt gerade in der elektronischen Musik wie solche Leute wie Solomon, die kennt man in den USA. Ne? Vielleicht, ja, hier kennen die Leute alle Helene Fischer, aber Solomon vielleicht nicht. Das kann schon gut sein. Ne? Aber gerade mit elektronischer Musik kann man wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn man dann noch als DJ unterwegs ist. Ne?
Ja, kann das sein, dass man, wir hatten gerade das Beispiel, dass früher, insbesondere zu den CD-Zeiten, man sozusagen einen Zeitpunkt bezogen sehr, sehr erfolgreich war. Also es gab einmal eine Veröffentlichung, dann sind die Verkäufe nach oben geschnellt und dann so hinten raus ein bisschen abgeflacht. Heute wird über Spotify der gesamte, wie man so schön sagt, Backkatalog eines Künstlers langfristig gehört. Aber es bezieht sich, diese Art bezieht sich ja nicht nur auf den Zeitpunkt, sondern auch auf das regionale Konsumieren. Und also früher war man als Künstler abhängig davon, wo wurde meine CD veröffentlicht. Also deutsche Heavy-Metal-Bands wurden in Japan veröffentlicht, weil man da gemerkt hat, irgendwie scheint ganz gut zu funktionieren. Aber im Zweifel nicht in der Türkei. Heute wird deutsche Heavy-Metal weltweit gehört. Vielleicht nicht mehr so viel, aber dafür dann irgendwie weltweit. Das ist ja ein ähnlich ausgleichender Faktor, oder? So dass man nicht an einem Punkt viel Geld verdient, sondern über die ganze Welt verteilt, kommen die Umsätze rein.
Ja, ganz genau. Also das sage ich ja. Also erfolgreicher Künstler kann immer nur sein, schafft jemand das in seiner Kreativität, etwas zu produzieren und zu präsentieren, mit dem er ausreichend Leute erreicht, dass man davon leben kann und sagen kann, ja, es funktioniert, es ist super. Also das muss niemand sein, der oben in den Charts steht.
Ja.
Also in welchen Charts überhaupt? In den Spotify-Charts oder in Apple-Charts oder Phononet? das ist ja nun auch nicht mehr, also Media Control, das ist ja nun auch nicht mehr so wahnsinnig relevant, ne?
Ja, ja, das stimmt. Früher wurden die Charts veröffentlicht nach Anzahl verkaufter CDs in der letzten Woche. Das gibt's ja heute in der Form nicht mehr. Was ich
aber, nee, es ist eine Mischung aus Funk, Streaming und Verkauf, ne?
Ja. Da kann man sich dann auch, die Musikindustrie kann es dann auch so ein bisschen so hinbiegen, wie man es vielleicht auch braucht. Aber was mich in dem Zusammenhang interessiert, sprechen jetzt über Erfolg, sehr, sehr monetär auch. Jetzt würde ich sagen, Mensch, ein Künstler ist erfolgreich, wenn er ein Star ist. ist dem so?
Nein.
Nicht. Weil nee.
Also die ganze elektronische Szene spricht dagegen. Also ist ein Western ein Star? Der war aber sehr erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich. Ne? Das sind ja doch Leute, er hat darüber auch einen Song gemacht, der hieß No More Fucking Rock'n'Roll. Weil dann bist du ein Star. Ne?
Ja.
Und vor allen Dingen, es gibt ja auch gerade in Deutschland, ist das ja immer sehr fokussiert auf die Vokalisten, auf die Sängerinnen und Sänger. Ne? Da sind aber noch mehr Leute mit auf der Bühne. Ne? Hm. Aber es ist sehr selten, dass der Schlagzeuger plötzlich ein Star ist. Ne?
Außer bei Metallica.
Ja, bei den Ärzten Bela ist auch nicht so schlecht. Ne? War Phil Collins nicht auch Schlagzeuger?
Ja.
Also gibt es ab und an. Aber jetzt bitte nochmal, wer ist denn der Star-Bassist?
Ich muss gestehen, ich kenne keinen. braucht die Industrie an sich Stars? Oder welchen Wert haben Stars für die Industrie?
Also natürlich, ne, letztendlich sind die in gewisser Weise dann alle Stars. Was ist denn ein Star? Ein Star ist doch jemand, den Menschen bewundern, dem die folgen und der ein gewisses Charisma hat und eine gewisse Ausstrahlung. Ne? Und solche Leute sind natürlich auch die Leute, die auf die Bühne gehen und das auch gerne machen. Also du brauchst, wenn du erfolgreicher Musiker bist, die meisten haben das. Die haben eine Aura, die haben eine Bühnenpräsenz, die haben eine gewisse Eigenständigkeit. Das mögen Leute auch. Also die mögen eigentlich gar nicht, wenn alles so glatt gebügelt ist. Ne?
Ja.
Die sind, und heutzutage müssen die noch viel mehr. Ne? Die müssen sich ja auch darstellen. Ne? Die müssen dauernd Instas machen und Einblick in ihr Leben geben. Und Stars können ganz unterschiedlich aussehen. Das hat nichts mit Glamour zu tun. Finn Kliman ist auch ein Star.
Ja.
Aber der auf seinem YouTube-Kanal steht er auf dem Schrottplatz und erklärt, was er sich jetzt gerade wieder zusammengebaut hat.
Ja. Vielleicht meine Frage kommt daher, weil ich früher oft gehört habe, wenn so über Künstler gesprochen wurde, gerade auch die noch nicht Bekannten, dass dann gerade so bei der Auswahl dann öfter mal gesagt wurde, der ist ein Star oder die ist ein Star. So, und ich habe mich halt immer gefragt, so, ja, was ich sehe, höre, ist nett, aber ich habe ja auch keine Ahnung was macht eigentlich einen Star aus? Du hast gerade gesagt, das ist jemand, den die Leute bewundern, dem sie folgen. Aber würdest du sagen, wir nehmen einfach mal als Hypothese, ein Star verkauft erfolgreich Musik oder kann mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich Musik verkaufen. Das heißt, wenn ich irgendwie Musikmanager oder Managerin wäre, würde ich mich auf die Suche nach einem Star machen, weil es vielleicht das Geschäft ein bisschen einfacher macht. Wonach müsste ich dann aber gucken? Also wenn ich so durch die Fußgängerzonen laufe und mir die Leute angucke, woran erkenne ich einen Star, der noch keiner ist? Hast du da Erfahrungen?
In der Fußgängerzone wirst du das nicht erkennen. Du wirst das nur auf der Bühne erkennen. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese vielen Talentshows und so weiter und so fort. Das sind schon Leute mit Charisma. Ne? Also auch in der Fußgängerzone wird ja immer Musik gemacht. Und da wirst du feststellen, dass da manchmal Leute sind, da bildet sich dann plötzlich eine Menschentraube drumherum.
Ja.
Und da sind aber auch Leute, die machen ihre Musik ganz alleine und da wirft einer mal 50 Cent in den Hut. Ne? Also das ist schon Bühnenpräsenz, Ausstrahlung, was gehört noch dazu? Tatsächlich, dass du eigenständig bist und nicht so, boah, gähn, 100-mal gehört. Ne? So, das brauchst du auf jeden Fall. Und da könnte man dann gucken, was ist die Ausstrahlung, wofür steht der und gibt es dafür einen Bedarf im Markt?
wo finde ich dann, also wo finde ich denn solche gute Künstler mit Potenzial, Stars oder wie auch immer ich sie nennen mag, aber Fußballvereine gehen ja los und scouten durch die ganze Welt, gucken sich auf Fußballplätzen an, wer spielt da und wer gut ist, der wird unter Vertrag genommen.
Also in dem Bereich, in dem ich in erster Linie mal tätig war, war es tatsächlich sehr, sehr wichtig, Festivals und Konzerte.
Ja.
Aber auch, man kriegt jetzt Sachen zugeschickt.
Okay, das heißt, auch so ein Learning, wie in allen Lebensbereichen, auch als Musiker oder Musikerin, muss man einfach auch Gas geben und machen und dann irgendwie so Leuten wie dir im Zweifel auch auf den Keks gehen oder seinen Manager bitten, dir auf den Keks zu gehen und immer nochmal anzurufen und zu hören, wie hast du mal reingehört?
Auf den Keks gehen ist ein bisschen schwierig. Also heutzutage läuft es eh ein bisschen anders, weil alle versuchen ja A&R über online zu machen, ne? Also heute hat sich das so ein bisschen verlagert. Also man bekommt nicht mehr so viel zugeschickt, muss man sagen. Passiert, aber es ist eher seltener geworden. Und man verfolgt dann tatsächlich, wie A&R machen, ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel mit Online-Tools arbeiten.
Das heißt, ihr guckt auch mal Konzerte auf YouTube an oder solche Sachen?
Nein, wir checken schon, was ist denn trending beispielsweise gerade an Musik, ne? Was waren die Trends bei TikTok, muss man jetzt auch mittlerweile gucken. Ne? Und wer ist unsigned, welcher Künstler ist auffällig, zum Beispiel bei Spotify und ist unsigned, gibt es ja auch. Ne? Kann man diese kleinen Punkte da hinten aufmachen, dann kommen immer Mitwirkende an diesen Titel.
Ja. Und das heißt, man guckt auf den Social Media Plattformen, man guckt sich an, wie sind die Trends, vielleicht auch die Suchtrends bei Google, ja, was wurde da viel gesucht und solche Themen halt. Das sind so ein bisschen auch wie im klassischen Marketing und in der klassischen Produktentwicklung.
Ja klar, weil im Momentan können wir ja schlecht zu Konzerten gehen, gibt ja keine, ne? Weil also im Regelfall, also im Normalfall, werden eben auch viele Festivals besucht. Auch tatsächlich, also zum Beispiel dieses Newcomer Radio Festival der ARD-Anstalten, das ist schon toll, weil da sind dann tatsächlich einfach sehr viele Newcomer, ne, die man zum ersten Mal live sieht und wo man dann sich auch begeistern kann und sagen kann, wow, sind die noch frei.
Ja, ne? Und wenn du so Newcomer siehst, im Vorgespräch hatte ich gesagt, so ein Musiker oder Musikerin, die erfolgreich sein möchte, die muss auch extrovertiert sein, weil sie sich auf die Bühne stellen muss. Und du warst da ein bisschen konträrer Meinung. Nicht unbedingt extrovertiert.
Die muss nur Mut haben.
Mut ist wichtiger.
Es gibt ganz viele Künstler, die eigentlich schüchtern sind, wo das eine extreme Überwindung ist. Aber wenn die oben stehen, ist alles gut.
Okay, das heißt, irgendwie, man muss sich trauen, auf die Bühne zu gehen.
Ja. Okay. Sowieso Musik machen und rauszugehen und sein Innerstes nach außen zu kehren. Weil bei Musik ist es ja anders, es ist ja kein Schauspieler oder sowas, ne? Der will ja was erzählen von sich. Und er kann nicht davon ausgehen, dass das alle toll sind.
Ja.
Ne? Geht ja gar nicht. Ne?
Ja.
Also der muss einfach Mut haben. Und das, also ich finde, ich bewundere auch Künstler, die sich auf die Bühne stellen und
sich trauen.
Ja. Finde ich richtig gut.
Ja. Mhm. Wenn du sagst gerade, du bewunderst Künstler auch dafür, hast ja sehr engen Umgang auch mit ganz vielen Künstlern. Und wenn man so die Namen, die du genannt hast, zumindest jetzt von was man so aus den Medien sieht, sind da ja auch ganz unterschiedliche Leute dabei. Also die Sportfreunde Stiller Jungs scheinen komplett anders zu ticken als die Herren bei Rammstein beispielsweise.
Ja, machen ja auch ganz andere Musik.
Wie musst du dich einlassen auf die Persönlichkeiten der Künstler und wie schwierig ist das vielleicht auch manchmal?
Also man muss sich schon auf die Künste einlassen, also jetzt so in den unterschiedlichen Funktionen. Als Management würde ich auch nicht jeden managen. Ich muss mich schon verstehen und man muss schon eine Wellenlänge haben und ich muss auch verstehen, was der da eigentlich macht. Ne? Und ganz ehrlich, also Sportfreunde Stiller war sehr leicht für mich zu verstehen, weil wir eh in diesem Bereich ganz viel unterwegs waren. Und Rammstein habe ich auch verstanden, weil ich war immer Laibach-Fan. Die kannten Laibach gar nicht. Mhm. Ne? Aber das ging mir in eine Richtung. Ne? Und ich fand es halt sehr neu damals. Und es war auch ein Gruppensigning. Also wir haben wahnsinnig lange darüber diskutiert, weil eigentlich waren wir ja so ein bisschen linkes Label. Ne?
Mhm.
Und eigentlich wussten wir, welche Diskussionen, oder wir vermuteten, welche Diskussionen da auf uns zukommen würden und waren aber dann auch gut vorbereitet, ne? Weil wir eigentlich immer auch ganz gut waren, so ein bisschen gegen den Mainstream zu schwimmen, solange wir es verstanden haben.
Ja, und ist das dann in solchen Themen auch, also wenn man da drauf guckt, auf beispielsweise so eine Band wie Rammstein, und dann geht es auch gerade um dieses Thema rechts oder nicht rechts, das ist ja ein hochsensibles, und da möchte man ja auch, eigentlich möchte man ja gar nicht mal in die Ecke geschoben werden. Gibt es da auch Gespräche drüber mit den Künstlern beispielsweise?
Naja, ich wusste, dass die alle total links waren.
Ja.
Also nichts da rechts.
Ja, nee, das wollte ich damit auch nicht unterstellen. Ich wäre auch eher von dem anderen ausgegangen. Das ist ja, mit Künstlern über Kunst zu sprechen und das noch mit einem, ich sag mal so, mit einer politischen Prise drin, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen explosiv ist, dass vielleicht die Künstler auch empört sind, dass sie in eine bestimmte Richtung gestellt werden, dass sie von ihrem Management oder von ihrer Plattenfirma fordern, stellt das mal richtig, wieso sind wir gar nicht, und dass es da einfach heiß hergeht dann.
Na, also wir hatten viele Gespräche mit Rammstein, bevor wir sie gesigned haben oder als dieser Signing-Prozess lief. Und natürlich, also wir haben ihnen auch gesagt, was auf sie zukommt. Sie wollten das erst nicht glauben und konnten sich das nicht vorstellen. aber sie waren vorbereitet, ne? Und fanden das auch eigentlich schlimm, weil das ein Vorwurf war, der einfach nur aufgrund von ästhetischer Sprache und nicht von Inhalten abzuleiten war, ne?
Ja.
So. Und dann auf der anderen Seite, man hat sich dann aber auch daran gewöhnt, ne? Und ich glaube, es gab nur einmal in Frankfurt tatsächlich Nazis auf dem Rammstein-Konzert, und haben die das Konzert abgebrochen, was sehr gut, was ein super Move gewesen ist, ne? Und auf der anderen Seite haben sie auch gemerkt, wie sehr aber ein Tabubruch, und es war ein Tabubruch, diese Ästhetik zu benutzen, auch dazu führt, dass über einen geredet wird. Und das ist ja auch besser, als wenn nicht über einen geredet wird.
Wie ich gelernt habe damals, any promotion is good promotion. Also es war cool, und mit Kunst kann man halt polarisieren, und mit Kunst kann man halt dann auch, oder mit polarisierender Kunst kann man auch Reichweite erzielen, was wiederum dann ja auch auf den Umsatz einschlägt. Ich meine gelesen zu haben, dass auch eine Rammstein-Marketing-Kampagne eine der erfolgreichsten war, die du gemacht hast damals. Wie lange habt ihr dann gebraucht, um so einen Künstler wie Rammstein, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, um da den Durchbruch zu schaffen? Kann es sein, dass ich die 94 mal gesehen habe vor 8 Leuten in einem Mecklenburger Club, wo irgendwie nichts los gewesen ist? Waren die da schon bei euch? Und,
ja, die waren immer bei uns. Also die hatten vorher keine andere Plattenfirma. Also aus meiner Sicht ging das alles wahnsinnig schnell. Also ich habe dann erstmal überlegt, okay, wer jetzt mal davon abgesehen, dass dieser Tabubruch dazu führen würde, dass sich alle dass das so zerrissen wird. Bei Visions gab es einen Pro- und Contra-Artikel. Aber mit Visions habe ich dann auch ausgehandelt, okay, die treten bei euch bei der Popcom auf und ich mache bei euch ein sogenanntes Gatefold, also eine CD auf der Visions-Zeitung. Das hat es vorher noch nie gegeben. Also ja. Das war meine Idee. Und habe ich mal so von, war unser Verleger damals, der hat auch auf die GEMA verzichtet. Das war super. Und dann wurde allen Popcom-Besuchern, die eine Visions mit nach Hause nahmen, hatten dann schon mal, ne,
Rammstein mit
so eine kleine Rammstein-CD mit 2 Songs drauf. Ne? Und dann habe ich denen auch gesagt, Leute, so Club wird schwierig. Das Einzige, wo wir ein gut Radio könnt ihr knicken. Ins Fernsehen wollten sie eh nicht. Dann bleibt doch nur live. Und dann habe ich versucht, sie als Support bei einer Metalband unterzubringen. Das ist mir nicht gelungen. Und dann hat Pitchfork sie mitgenommen. Und das passte auch ganz gut. Pitchfork war ja EDM eigentlich, ne? Darkwave. Eine Darkwave-Band, eine ziemlich erfolgreiche. Und diese Support-Tour lief während der ersten Veröffentlichung.
Ja. Yeah.
Das war super. Weil wir sind tatsächlich, wir haben es geschafft zu charten.
Das heißt, Support heißt für die Hörerinnen und Hörer, man kauft ein Ticket wegen einer Band und oder einem Künstler und häufig ist sozusagen als Warm-Upper gibt es nochmal ein, zwei andere Künstler, die vorher nochmal eine halbe Stunde geschenkt kriegen auf der Bühne. Da hattet ihr Rammstein dann platziert und damit dann auch geschafft, dass Leute Rammstein live sehen. Ich kann mich erinnern, dass 1997 dann aber war die Band mit dem Video Engel auf Viva eigentlich permanent zu sehen. Und dann waren, soweit ich mich erinnere, erstes und zweites Rammstein-Album auf Platz 1 und 2 der Albumcharts. Das muss irgendwie Frühjahr 1997 gewesen sein. Für die Hörerinnen und Hörer, ja, ich bin auch schon lange dabei. wie hat sich das dann für euch angefühlt, dass ihr habt ihr drauf geguckt und habt gesagt, wow, jetzt haben wir mal richtig.
Das war super, weil ich wir hatten einen super engen Draht zu Viva, ne? Weil wir natürlich auch ein großer Content-Produzent für die waren, ne? Weil die haben ja irgendwann sich spezialisiert auf Techno, wir haben die mit zur Mayday genommen und so, da lief sehr, sehr viel Dancecard, ne? Und es gab ja bei Herzeleid überhaupt gar keine Videos in dem Sinne. Und dann kam Richard, glaube ich, mit Engel an und das war auch sogar am Anfang noch ohne Bobo. Aber wir hatten dann eine Version, wo wir echt dachten, boah, das könnte ein richtiger Hit sein.
Ja.
Und dann war ich sowieso öfter in Köln, weil Viva hat dann immer die Industrie eingeladen zu Meetings, ne? Und damals die Chefredakteurin war Tina Busch und dann habe ich gesagt, Tina, ich habe hier eine Nummer, ne? Soll ich dazu ein Video drehen? Ich glaube, wir haben schon so viele Fans einfach gesammelt, die wir alle anschreiben werden, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir die Single sogar gechartet bekommen, ne? Mit Viva wär's eine Top 10. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann gesagt, ja, wenn's, also wir mussten erst charten, ne? Aber wenn's chartet, spiele ich das.
Okay.
Es wird nicht abgelehnt.
Das heißt, sie hat reingehört in den Song Engel und genau. wenn man dann guckt, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Video euch mal auf YouTube anschaut, man sieht, dass es ein ziemlich aufwendig gedrehtes Video ist. Also
ja, es war natürlich.
Also es wirkt, als hättet ihr viel Geld ausgegeben dafür.
Naja, wir waren doch mit dem ersten Album so unglaublich lange in den Charts und hatten dann auch wirklich über 100.000 Alben. Ich glaube, 100, das war damals noch nichts, ne? Für Gold brauchtest du damals ein bisschen mehr als heutzutage, ne? Und wir wollen jetzt unbedingt ein Video haben. Und wir hatten vorher eins doch gemacht, ein professionelles Seemann. Das hat aber keiner gespielt, obwohl es ganz schön war. Naja, und dann musste ich natürlich gute Argumente sammeln. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und das soll Rossacher Dolle zahlen machen. Ich hatte aber gar kein Geld, so viel Geld, ich konnte die gar nicht bezahlen. Ne? Und dann haben wir uns geeinigt, dass Hannes sich darum kümmert und dass wir das mit einem, das ist aber in erster Linie, dass er es zusammen macht mit einem jungen Regisseur, Philipp Stölze, der heute erfolgreicher Filmemacher ist und der bei lange Zeit auch dann unser Videoregisseur war. Aber wenn du sagst, war sehr aufwendig, ja, die haben sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben und die Doos haben wohl auch nichts daran verdient. Die wollten das machen. Wir waren alle davon überzeugt, dass das Richtige ist. Ich hatte sogar noch meine Tochter gefragt, ob sie bitte in den Vogelkäfig geht, um das Honorar zu sparen. Und dann hat sie gesagt, nein, Mama, da habe ich Angst. Heute ärgert sie sich.
Ja, ja. Die Doros, die du gerade ansprichst, das war damals eine sehr, sehr erfolgreiche Videoproduktionsfirma aus Wien, meine ich, die für alle möglichen Top-Künstler die Musikvideos gebaut haben, die dann auf Viva und MTV liefen. Und häufig hatten die auch ein größeres Budget und durften auch mal irgendwie einen Hubschrauber fliegen lassen oder einen Jumbo-Jet irgendwie landen lassen.
Ja, die haben auch die ganzen Falco-Videos gemacht, die Rock Me Amadeus und so.
Ja. Okay, also das war eine wilde Reise, also nicht nur mit Rammstein, aber auch mit Rammstein. Du warst da extrem erfolgreich, hast heute irgendwie dein Business, was wirklich gut funktioniert, so die ganzen, ich sag mal so, Höhen und Tiefen der Musikindustrie mitgemacht. Wie ist denn jetzt so deine Perspektive auf die Zukunft? Wird's ein Struggle sein für die Künstler? Entwickelt sich's, also wir haben gerade schon gesagt, die Umsätze werden besser. Gibt's da so eine leuchtende Zukunft? für die Musikindustrie oder?
Die Musikindustrie, die braucht gar keine leuchtende Zukunft, denen geht es super. Das Problem ist nur, dass ihnen ja irgendwann auch die Künstler wegbrechen, wenn sie die nicht supporten.
Ja.
Oder die auch gar nicht mehr zu ihnen kommen wollen. Ne? Das ist so das Problem, dass ein Künstler, der, also die werden ja erst aufmerksam. Im Moment, glaube ich, ist sowieso Hip-Hop das große Ding, was sie sein, weil das ist die Musik, die gerade am erfolgreichsten ist. Ne? Ich frage mich immer, ja, ist das Katalog? Also hört man das noch in, ich weiß es nicht, in 20 ja. Jahren? Ne? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist halt, gerade auch die Hip-Hopper, die sind ja auch alle sehr selbstständig, ne? Weil es gab ja auch Zeiten, da wurde Hip-Hop überhaupt nicht gesigned. Da haben die alle YouTube-Kanäle gegründet, um irgendwie ein Portal zu haben, wo sie ihre Musik präsentieren können. Und diese Kanäle sind ja momentan ihre Waffe, ne? Oder waren lange ihre Waffe.
Das heißt, die Musikindustrie an sich muss eigentlich eher kämpfen um Relevanz, also um gegenüber den...
Die müssen ihre Rolle neu definieren. Ja. Also eigentlich sind sie doch genau wie wir Dienstleister.
Ja.
Ne? Und kann ja sein, dass ihre Dienstleistung sehr teuer ist oder teurer ist, ne? Aber bestimmt nicht so, dass ein Künstler, der eine Produktion selber macht, ne, der meistens heutzutage auch, wenn es um die Promotion geht, also Fotosessions und Artwork, ne, auch immer mit dabei ist und teilweise auch sagt, ich liebe diesen Fotografen, ich möchte das gerne mit dem machen, ne, der auch, also der sehr, sehr viel reinbringt, warum man dem trotz alledem nur, weiß ich nicht, 20% geben mag, ist halt absurd. Ja. Also wenn du jetzt guckst, wie es Label Services machen, bei Hartwig Masoch ist es so, er behält 25% und er verauslagt die Kosten, die müssen natürlich erst rekuppt werden. Deswegen signed der eher tatsächlich Established Artist, also eher keine Newcomer. Ne?
Ja.
Bei uns ist es dann egal, weil ich finde, wenn jemand christliche Lieder singen möchte und die verkaufen möchte, dann ist das auch legitim. Und da wir ein Dienstleister sind, machen wir das.
Ja.
Wenn jemand faschistische Lieder verkaufen will, dann machen wir das nicht. Ne? Aber wir sind ja nicht so picky. Also diese klassische Rolle A&R gibt es bei uns eigentlich nur noch im Verlag. Ne?
Ja.
Oder im Management, dass man sagt, oh, pff, ja, das finde ich gut oder da habe ich einen Zugang, da kann ich helfen, dafür will ich arbeiten.
Ja.
Ne? So, und die Industrie muss sich, glaube ich, mal ein bisschen neu definieren.
Das heißt, die Industrie muss ihre Rolle finden und auch ihr Produkt quasi ein bisschen gegebenenfalls anpassen und Leute wie ihr machen ja auch ein bisschen Druck quasi in die Industrie rein. Also Künstler haben Alternativen, mit denen sie arbeiten müssen, nicht mehr mit den großen Major-Labels unbedingt arbeiten. Das klingt für mich wie eine schöne Perspektive für Künstlerinnen und Künstler. Eine Sache, die vielleicht zum Abschluss, du hast auch Social Media, YouTube bei den Hip-Hopern unter anderem angesprochen. Jetzt ist es ja so, natürlich kann jeder Künstler über Social Media ganz viele Leute erreichen, aber aufgrund des endlos vielen Contents, den es da gibt, ist es ja dann doch nicht so ganz einfach. Gibt's in deinen Augen eine Zauberformel?
Nein.
Das ist eine kurze, knappe Antwort auf eine Frage, die so viel Hoffnung geweckt hat.
Nein, also es gibt natürlich immer, wenn zum Beispiel ein Song trending ist auf TikTok, ne, dann kann es schon sein, dass man den dann aufgreift, mit demjenigen, der es gemacht hat, redet. Also darüber entstehen auch tatsächlich Hits heutzutage, ne? Aber eine Zauberformel gibt es nicht.
Nee, Zauber.
Du weißt nie genau, wann was richtig ist für TikTok. Du hast, also Künstler haben manchmal dann einen Reach von 1,5 Millionen und die nächsten TikToks, die sie online stellen, laufen dann wieder nur mit 20.000. Auch bei Insta, also ein Bekannter von mir ist Schauspieler und Musiker, ne? Die hat so viele Fans, ich glaube über 200.000 bei Insta, lauter kleine Mädchen. Und trotz alledem, wenn er dort Musik postet, das interessiert die einfach nicht.
Ja, okay, das heißt, da muss man dann auch nochmal die richtige Zielgruppe finden. mit den Aktivitäten, die man dann online macht. Aber das ist ja im Prinzip immer so.
Aber so Zielgruppen gibt es heutzutage auch nicht mehr, weil alles sehr diversifiziert ist. Ne? Also du hast unendlich viele. Du hast Spiele, du hast Games. Also ich glaube, momentan ist es so Longtail und die Sachen klein und breit und vielfältig halten, ist für den Moment, für eine kleine Firma auf jeden Fall die beste Idee. Das ist ja so das, was wir eigentlich machen. Ne?
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt durch das jetzt immer schon großartig angekündigte Metaverse für Musik viel ändern wird. Ob wir dann alle unsere Konzerthallen im Metaverse haben und die Leute dann nur noch mit Brille zum Konzert kommen.
Das würde ich bezweifeln, ehrlicherweise, aber...
Ich bezweifle das auch, weil da ist ja auch der Alkohol, der Schweiß, die anderen Leute, ne, so.
Die kaputten Ohren hinterher.
Jemand ins Publikum springt, ne?
Ja.
Crowdsurfing macht.
Wenn wir vielleicht eine Frage abschließend, was ja... Wenn ich das nicht frage, irgendwie dann werde ich wahrscheinlich irgendwie noch häufig drauf angesprochen. Deshalb dieses ganze Star-Sein und irgendwie was sind das so für Leute? Du hast so viele super erfolgreiche Künstler kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet. Und wenn du dir, ich sag mal so, weiß nicht, die 10, 15, sei es einen Westernhagen, einen Till Lindemann von Rammstein, die Jungs von Sportfreunde Stiller, aber du hast ja auch noch viele andere kennengelernt. Wenn du es auf eine Sache bringen solltest, was haben die alle gemeinsam? Die so, vielleicht auch eine Helene Fischer. Also Till Lindemann, Helene Fischer. Was haben die irgendwas gemeinsam?
Die kann man nicht vergleichen, aber die anderen, die du vorher genannt hast, auch so, zum Beispiel Matthew von Muse ist auch ein ganz schüchterner Typ eigentlich, ne?
Ja.
Der ist beim ersten Konzert, als die ersten kleinen Fanmädchen ankamen, ist der weggelaufen und hat sich versteckt. Also, was die alle gemeinsam haben, die haben eine unglaubliche Leidenschaft, die wollen was mitteilen, ne? Und sie haben so einen Drang, nach außen zu gehen.
Der Mut.
Also, und eine gute Aura haben sie auch alle.
Ja, okay, gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr erfolgreiche Künstler sein wollt, schaut in den Spiegel und guckt mal, ob ihr das mitbringt, was gerade beschrieben wurde. Und dann steht dem der erfolgreichen Musikkarriere nichts mehr im Weg.
Ich glaube, es gehört noch viel mehr dazu. Netzwerken.
Das haben wir gerade in der letzten guten Stunde ja durchgebrochen. Ich glaube, das ist dabei auch ganz gut rausgekommen. Es ist ein Mix aus vielem eine sehr spannende Industrie, in der du unterwegs bist. Industrie klingt immer so monetär bezogen. Ist ja auch man handelt da ja mit Kultur oder Kulturgütern. Und das ist ja nicht nur fürs Portemonnaie, sondern auch für die Seele.
Richtig, das stimmt.
Liebe Petra, ganz herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss.
Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.